Es ist mir eine große Freude, Martin Kaltenrieder vorzustellen. Ihr habt ihn gestern ja schon gesehen, kurz, war auch da vorne auf der Bühne. Er war letztes Jahr Hauptredner hier auch an unserer Konferenz. Und unser zusammen unterwegs sein über ganz, ganz viele Jahre schon. Eigentlich, wenn ich so zurückdenke, ich bin ja 1996 hier Pastor geworden in Heimberg und da war gerade diese erste Frischwasserkonferenz in Thun in diesem Jahr und da hat's mich so reingespült und Martin war da einer dieser Leiter und seither sind wir eigentlich immer wieder am Herz teilen, Gemeinschaft haben. Mal war es etwas mehr distanziert, mal war es etwas näher. Aber etwas hat mich immer fasziniert. Wenn ich mit ihm gesprochen habe, wenn wir uns ausgetauscht haben, Herz geteilt haben, habe ich immer diese Sehnsucht für das Reich Gottes und immer diese Sehnsucht nach einer Gemeinde, die in dieser Herrlichkeit ist, wie sie sich Gott wünscht. Das hat unsere Herzen immer verbunden. Deshalb freue ich mich sehr, dich heute hier zu haben und dass du auch heute wieder dein Herz mit uns teilst. Merci. Merci.
Vielen Dank, Andreas und euch allen. Habt ihr gesehen, was für einen wunderschönen Tag wir haben? Habt ihr es gesehen? Ich habe das Privileg, in Schwarzenburg zu wohnen und wenn ich dann runterfahre nach Thun, ist dieses ganze Alpenpanorama vor mir und Eiger, Mönch und Jungfrau. Und das erinnert mich immer daran, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann heißt es am Schluss, wie heißt es am Schluss im Unser Vater? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Eiger, Mönch und Jungfrau. So, also ich werde an Unser Vater erinnert. Herzlichen Dank auch dir, Franz, für diesen Einstieg gestern Abend in das Thema der Verwalterschaft. Und das, was ich heute Morgen sage, ich bitte euch, dass ihr, was gestern Abend gesagt wurde, im Hinterkopf immer mitschwingen lasst. Wenn wir an Verwalterschaft denken, ist es ja auch wichtig zu wissen, was ist uns eigentlich anvertraut. Was ist dieser Schatz? Und heute Morgen will ich etwas über einen ganz gewaltigen Schatz mit euch teilen, den wir zu verwalten haben, mit dem wir in großer Ehrfurcht auch umzugehen haben. Meine Leidenschaft, du hast es bereits angesprochen, Andreas, das Reich Gottes, und das können wir nicht lösen von der Gemeinde. Ich bin ein leidenschaftlicher Gemeindefreak. Seit fast 35 Jahren irgendwie in Gemeindeaufbau, Gemeindearbeit involviert. Daraus kann man in etwa mein Alter abschätzen. Es geht so um die 36. Und ja, die Kinder sind ja auch schon mit oder dabei. Und wenn ich von Gemeinde rede, dann meine ich nicht das neue Land. Ich meine auch nicht die CG Heimberg, obwohl ihr eine wirklich geniale, tolle Gemeinde seid. Ich meine auch nicht das Tal Gut. Du wirst mir das verzeihen, Markus, gell? Es ist die Gemeinde Jesu, es ist dieser Leib Jesu in seiner Ganzheit. Das begeistert mich und heute mehr denn je. Man könnte ja auch verbittert sein als Leiter, als Pastor. Ich bin so begeistert von Gemeinde und Gemeindearbeit. Ich rede, du hast das gestern bereits aufgenommen, Andreas. Ich rede eigentlich, wenn ich vom neuen Land, neues Land, Region Gantrisch nennen wir uns seit etwa 2 Jahren, weil sich das da regional entwickelt hat und nicht nur nach Schwarzenburg. Ich rede eigentlich nicht von der Gemeinde, sondern von der Gemeinschaft. Weil wir sind wirklich eine Hausgemeinschaft. Du hast das gestern angesprochen in Bezug auf die Gemeinde Jesu in Rom. Und es gibt verschiedene Hausgemeinschaften. Und zusammen sind wir diese Gemeinde Jesu. Und jede Hausgemeinschaft hat ein spezifisches Mandat. Es gibt ganz vieles, was uns verbindet. In jeder Hausgemeinschaft sind dieselben Gene. Der ganze genetische Code für den Leib Jesu ist in jeder Hausgemeinschaft. Aber jede Hausgemeinschaft hat ein spezifisches Mandat. Zum spezifischen Mandat der CG Heimberg gehört unter anderem das, was an diesem Wochenende geschieht. Ihr habt hier einen Auftrag, da etwas hineinzuleben in diese Welt und etwas sichtbar werden zu lassen, was andere Hausgemeinschaften nicht haben. Versteht ihr das? Und so ist es auch in jeder Hausgemeinschaft, jedes einzelne Glied hat auch einen spezifischen Auftrag. Aber in uns allen ist dieser eine genetische Code. Habt ihr gewusst, dass jede einzelne Körperzelle denselben Bauplan des Körpers in sich trägt? Jede. In jeder Haarzelle ist programmiert drin, wie die Nase aussehen muss. So, und der Bauch und das Ohr. Jede Zelle hat in sich das ganze Bild des Leibes. Und das ist nicht einfach, wenn von Leib Jesu die Rede ist in der Bibel, ist das nicht einfach ein schönes Bild, das ist eine tiefe Wahrheit. Dass wir das verstehen und dann verstehen wir schon sehr viel, wenn wir verstehen, jedes Einzelne kann eigentlich seinen Platz, seine Aufgabe nur wahrnehmen, weil es den ganzen Bauplan in sich hat. Weil es in sich das Bild des großen Ganzen trägt. Sonst fühlst du dich nämlich irgendwo plötzlich überflüssig. Was ist schon ein Haar auf dem Kopf? Gut, diejenigen, die keine mehr haben, die wünschen sich das. Mir werden sie manchmal lästig, weil ich muss immer wieder zum Coiffeur. Letztes Mal habe ich gesagt, nimm möglichst viel weg, so dass sich da der Rhythmus etwas verlängert. Aber diesen ganzen Plan, und das fasziniert mich, wenn wir aus dem heraus leben können. Leidenschaft beinhaltet auch Leiden. Kennt ihr das? Ich bin leidenschaftlich unterwegs im Bereich Gemeindebau, Reich Gottesbau und ich leide. Wirklich, es ist auch ein Leiden. Und wenn ich das, was ich jetzt sage, verstehe ich nicht anklagend. Ich bin ja selber Teil davon. Versteht mich bitte recht. Es sind schmerzhafte Erfahrungen. Es sind ernüchternde Feststellungen. Es sind Fragen, die mich herumtreiben. Warum ist diese Gemeinde Jesu in unserem Land, auf unserem Kontinent so kraftlos? Warum erkennen so wenige Menschen diesen König aller Könige? Warum müssen wir so viel investieren in evangelistische Events, um dann, jetzt bin ich sehr kritisch, 99% in den Versammlungen zu haben, die schon von Muttermilch an das Evangelium gehört haben? Warum ringen wir auch hier in unserer Region seit Jahrzehnten um Durchbrüche, zum Beispiel im Bereich von Heilung, Krankenheilung? Und es gibt erfreuliche Anfänge und dann bricht es wieder ein. Wo ist diese dynamische Kraft des Leibes, wie sie uns im Neuen Testament begegnet? in den Berichten der Apostelgeschichte, in den Briefen des Paulus. Es gibt ein riesiges Spannungsfeld, eine Schere, die sich da auftut, die mich manchmal fast, das will mich manchmal fast auseinanderreißen. Ich lese euch nur ein paar Verse, damit ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, wovon ich rede. Ich werde ganz stark mich heute Morgen auf den Epheserbrief fokussieren. Epheser 1, 15 folgende. Dieses Gebet des Paulus für die Gemeinde in Ephesus. Darum höre auch ich nicht auf, nachdem ich vom Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, für euch zu danken und denke an euch in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gebe und erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Das ist ein Satz. So, da ist Begeisterung, Leidenschaft eines Paulus, der gepackt ist von diesem Gott und ringt um die Gemeinde in Ephesus. Und es geht noch kurz weiter. Durch sie, durch diese Kraft hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat, hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wow, wow. Da steht etwas von einer Hoffnung der Berufung. Da steht etwas von der überwältigenden Herrlichkeit seines Erbes oder der überwältigenden Größe der Auferstehungskraft, welche in uns wirkt. Heute, hier, jetzt. Und die beiden letzten Verse: Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. So ist es in Neues Leben Übersetzung geschrieben. Ich habe Luther gelesen, die Übersetzung nach Luther. Die Gemeinde ist sein Leib, erfüllt von Christus mit seiner ganzen Gegenwart. Spürt ihr etwas von dieser Schere? Was da auseinanderdriftet, das sind so steile Aussagen. Jede Zelle Jesus. Jedes Haar Jesus. Jeder Muskel Jesus. Jeder Schweißtropfen Jesus. Jeder Mensch, der hier sitzt, Jesus. Wir miteinander, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Alle Gemeinschaften hier an Ort, in der Region, in unserer Nation, weltweit, Jesus. In seiner ganzen Fülle. Jesus in seiner ganzen Fülle. Christus ist die Gemeinde und die Gemeinde ist Christus. So hat es Watchman niemals auf den Punkt gebracht, dieser China-Inland-Missionar. Christus ist die Gemeinde und die Gemeinde ist Christus. Christus ist die Gemeinde und die Gemeinde ist Christus. Und ich finde, diese Spannung müssen wir uns stellen. Die dürfen wir nicht kleinreden. Und wir müssen aufhören mit Rechtfertigung des aktuellen Zustands. Wenn ich davon rede, dass wir in einer Zeit leben, und da bin ich zutiefst überzeugt, wo Gott seine Brautgemeinde herstellt in unserem Land. Und dass wir erst am Entdecken sind, was eigentlich Gemeinde ist, dann höre ich immer wieder Stimmen, ja, aber weißt du, das war schon früher und schon unsere Väter und schon in meiner ursprünglichen Gemeinde und. Das sind so Wellenbewegungen und manchmal ist halt der wirkliche Geist und manchmal ist es eher Schlafmodus. Das ist einfach so, da helfe ich nicht mehr mit. Und ich bitte euch, helft nicht mit. Was hier beschrieben wird, was ausgesagt wird über Gemeinde, wir dürfen nicht unter das gehen. Wir dürfen nicht zurückbuchstabieren. Es steht hier im Wort. Es ist nicht weniger und hier gilt jetzt einmal nicht, dass weniger mehr ist. Dieser Spruch dürfen wir hier nicht anwenden. Diesen Ausspruch, der durchaus seine Berechtigung haben kann. Ich bin Gemeindefreak. Und letzten Herbst, circa ein Jahr ist es her, da hat mich ein heiliges Erschrecken gepackt. Ich kann es nicht anders sagen. Beim Lesen des Epheserbriefs fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wo ich realisierte, ich bin selber erst daran zu entdecken, was eigentlich Gemeinde ist. Nach so vielen Jahren oder noch in eine neue Dimension am Vorstoßen wäre vielleicht besser ausgedrückt, ich weiß es nicht. Und mir ist bewusst, dass es viele gibt, die bereits viel weiter vorgestoßen sind. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass ich es jetzt habe, damit ihr mich nicht falsch versteht. Ich bin ein Suchender nach wie vor, ein Ringender, ein Fragender, ein mich Ausstreckender. Und das will ich bleiben, solange ich hier lebe. Und ich bin nicht am Ziel angelangt, wie Paulus es auch nicht war, aber ich strecke mich danach aus. Und ich kann euch einfach sagen, Gemeinde ist weit mehr, als wir bisher überhaupt, also ich zumindest, wahrgenommen habe. Ihr seid wahrscheinlich da ja schon viel weiter entwickelt. Oder habt schon viel mehr entdeckt, egal. Ich versuche euch ein bisschen mit hineinzunehmen. Was ist denn Gemeinde? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja diese Aussprüche, ich gehe in die Gemeinde. Ich kann das nicht. Ich kann nicht in die Gemeinde gehen. Weil ich bin in der Gemeinde. Das würde ja bedeuten, jetzt bin ich irgendwo abgeschnitten, der kleine Finger ist da irgendwo neben außen und der sagt, jetzt gehe ich mal wieder in die Gemeinde. Ich docke mal wieder am Leib an, ich brauche etwas Blut. So. Oder ein Arm ist mal da in Mallorca in den Ferien, oder? Und kommt dann wieder zurück in die Gemeinde. So ein Unsinn. Natürlich meinen wir, dass wir in den Gottesdienst gehen, aber wir sind eingepflanzt, immer. Immer, was ist denn Gemeinde? Es sind diese Bilder von Gebäuden, von Programmen, von Orten, wo wir hingehen. Und das hat nichts mit Gemeinde zu tun. Ich bin auf ein Zitat gestoßen von Walter Bernhardt. Viele von uns kennen ihn oder kannten ihn, Gründer vom Frischen Wasser, Schule für Heilung, leider vor 5 Jahren verstorben. Der wurde gefragt, was es braucht damit die Gemeinde frei und kraftvoll wird. Das habe ich mir da aufgeschrieben, also vor 20 Jahren. Und da sagt Walter Bernhard, es geht darum, dass der Götzendienst, das ewige Kreisen um sich selbst, gebrochen wird zugunsten einer gemeinsamen Vision. Das ist dieser genetische Code. Wenn wir das Gesamtbild nicht in uns tragen, diese gemeinsame Vision, dann macht es auch dieses Jammertal. Gimmer, Dummer, was bringt es mir? Ich gehe nur, wenn es mir etwas bringt. Bringt es was? Er fährt noch weiter. Dazu braucht es für diese gemeinsame Vision ein Verständnis für das Leibdenken. 1. Korinther 12. Ein gemeinsames Erwachsenwerden in Christus. Epheser 4,11 folgende, fünffacher Dienst, ein gemeinsames Erwachsenwerden in Christus, ein gemeinsames Verstehen, dass wir ohne die Fülle der Gaben Gottes völlig hilflos sind, seinen großen Auftrag zu erfüllen. Völlig hilflos. 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, 11 und der große Auftrag, Matthäus 28. Ein neues Leibverständnis, und das kriegen wir durch eine neue Perspektive. Wir müssen neu hinsehen, wir müssen neu denken. Einer der Grundbegriffe, Jesus beginnt seine Tätigkeit einem ganz krassen Satz: tut Buße. Tut Buße. Metanoia heißt es dort im Griechischen. Denkt anders. Ihr müsst völlig neu denken. Die Denkweisen dieser Welt helfen euch nicht, das Reich Gottes zu erkennen, denkt anders, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Paulus in Römer 12, erneuert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, wie betrachtet ihr die Welt, euer Leben? Wir brauchen eine neue Brille. Wir können die Bibel nicht lesen mit den Brillen dieser Welt. Wir müssen sie lesen mit den Prinzipien, mit den Reich Gottes Prinzipien, sonst verstehen wir sie nicht. Und eine Brille dieser Welt, unserer Gesellschaft ist: du musst deinen Platz finden. Du musst dich möglichst selbstständig entwickeln. Du musst ein eigenständiger Mensch sein. Du musst für dich schauen. Du musst deine Karriere planen. Das ist alles nicht grundsätzlich falsch, aber völlig verkürzt. Und mit dieser Brille verstehen wir die Bibel nicht. Und wir werden nie erkennen, was Reich Gottes ist und was Gemeinde ist. Lasst mich das praktisch werden lassen. Wir müssen das nicht einblenden. Lest den Epheserbrief mal ganz vertieft. Kapitel für Kapitel, als Ganzes, dann wieder abschnittweise, und es werden euch die Augen aufgehen. Ich sage es euch, mir ist es so ergangen, es wird euch auch so ergehen oder ist schon geschehen. In Kapitel 1, da habe ich was draus gelesen vorhin, da ist von diesen erleuchteten Herzensaugen die Rede. Es braucht diese neue Sicht. Paulus ist klar, die werden das nicht erkennen. Mit ihren Götzendiensten, wo diese Epheser drin waren, die werden das nicht erkennen. Die brauchen neue Augen, die brauchen eine neue Sicht. ringen wir um diese neue Sicht. Es ist nicht einfach ein schönes Gebet. Es ist ein Ringen, es ist eine Leidenschaft, es ist ein Leiden. Ich weiß nicht, wer von euch den Zwingli-Film gesehen hat. Da gibt es diese Szene, wo der gute Huldrych Zwingli verzweifelt, weil er sagt, alles Predigen bringt nichts, es geht diesen Leuten nicht in die Köpfe. Sie erfassen es nicht, diese Zürcher. Die Berner hätten es wohl erfasst. Nein. Sie fassen es nicht, weil mit der Denkweise, wie ihr Leben bisher funktionierte, fassen sie dieses Evangelium der Gnade nicht. Und Paulus hat diesen Kampf auch schon gekämpft. Erleuchtete Herzensaugen und aus diesen erleuchteten oder mit diesen erleuchteten Herzensaugen ist dann eben in diesem Kapitel 1 Christus als die Gemeinde und die Gemeinde als Christus wird sichtbar. Und dann schaust du die Gemeinde schon ganz anders an, völlig anders. Kapitel 2, da wird von der Erlösung aus Gnade geschrieben und dies vor einem gewaltigen Horizont. Wir sind stark geprägt, ich weiß nicht, wie das in Südafrika ist, aber hier im westlichen Europa von der pietistischen Frömmigkeit, welche sehr viel Gutes ausgelöst hat. Aber eine Kehrseite dieser Medaille ist die Reduktion auf die persönliche Gottesbeziehung. Hauptsache, ich bin erlöst. Dann ist alles okay, dann komme ich nämlich in den Himmel. Was mit dir geschieht, kann mir Schnorze sein, oder? Es ist jetzt etwas böse, Entschuldigung. Ich entscheide mich wieder konstruktiv zu sein. Paulus schreibt dieses Erlöstsein aus Gnade vor diesem gewaltigen Hintergrund. Es gibt nicht mehr Griechen und Juden. Also Heiden und Juden. Es gibt nicht mehr Menschen, die zum Volk Gottes gehören und die anderen. Es gibt nur noch eine Gemeinschaft. Das ist Gnade. Das ist diese apostolische Gnade. Versteht ihr, das geht weit über deine persönliche Erlösung hinaus. Versteht ihr das? Das ist absolut revolutionär. Das ist eine Provokation sondergleichen, weil zur Zeit des Paulus gab es nur Juden und Heiden. Und die Heiden, die haben kein Bürgerrecht im Himmel. Alle. Nur Juden und Heiden. Und die Gnade Gottes ist, dieser Riss ist weg, es ist der neue Mensch. Es gibt nur noch einen Menschen, es gibt nur noch ein Volk. Alle sind erlöst. Christus bringt die Nationen zusammen, die Völker. Und dann ist hier die Rede von diesem Bau, von diesem heiligen Tempel, der wächst. Und dann heißt es ja eben, dass wir da miterbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und jetzt liest das mal. Alle Nationen, alle Völker werden miterbaut zu diesem Haus Gottes. Das ist so eine gewaltige Perspektive. Erlösung aus Gnade. Es sind viele, viele Jahre her, wo ich diese Erlösung persönlich erfahren durfte und ich bin unendlich dankbar dafür, diese freimachende Botschaft. Aber bitte lest das nicht mit dieser eingeschränkten Perspektive von ich bin erlöst, Halleluja, und das war's. Es ist gut, es ist wichtig. Es geht aber um die Völker und die Nationen. Es geht um diesen heiligen Tempel. Es geht um diese Wohnstätte Gottes in dieser Welt. Und das bist nicht du allein. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, das Haus Gottes. Das ist so wichtig. Wenn wir ohne dieses Leibdenken unterwegs sind, lesen wir die Bibel immer auf uns allein bezogen. Das heißt ja oft bloß einfach die Stellen, die sogenannt auferbauend sind. Also das tut Buße, das geht ja primär meinen Nachbarn dann an, oder? So, das ist auch eine individualistische Leseweise. Genau. Kapitel 2. Versöhnung der Nationen, Haus Gottes, Hausgenossen aus allen Völkern und Nationen. Kapitel 3. Da spricht Paulus ganz offensichtlich als Apostel der Nationen. Ganz offensichtlich. Und dann kommt dieser Begriff vom Geheimnis Christi. Ich lese ein paar Verse, 3, 8 bis 10. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Hast du das schon mal gehört? Also, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, also die Weisheit, die mannigfaltige Weisheit Gottes soll jetzt offenbar werden, sichtbar werden, den Mächten in den Himmeln, Fürstentümern und Mächten, also Engelsheere, Engelsfürsten. So, wir freuen uns, wenn Engel hier sind. Es gibt Menschen, die sehen Engel. Ich habe noch nie einen gesehen, höchstens meine Frau. Aber sonst Engel im Sinn von jetzt, es gibt das und ich bin überzeugt, es sind Engel hier. Ich meine nicht euch, sondern wirklich, dass Boten Gottes hier sind und diese Konferenz mittragen und mitjubeln und mitunterstützen. Aber wisst ihr was? Die jubeln, das ist ein Privileg für diese Engel hier sein zu dürfen. Wisst ihr warum? Weil durch euch ihnen die mannigfaltige Weisheit Gottes offenbart wird. Wow. Gut, das habt ihr alles schon gewusst. Einfach mich begeistert das. So, ich gehöre zu den wenigen, die das am Entdecken sind. Und das begeistert mich, dass Engel durch die Gemeinde die Weisheiten Gottes erkennen. Huff, das ist, Gemeinde ist so etwas Geniales. Versteht ihr das? Immer besser, gell? Den Engelwesen wird der Reichtum der Weisheit Gottes durch die Gemeinde offenbart. Kapitel 4 ist diese bekannte Stelle vom fünffachen Dienst. Und ich weiß, dass etliche das schon gar nicht mehr hören mögen. Mir ging es auch so. Solange wir das als Programm verstehen, ist es Unsinn. Es ist nicht ein Programmpunkt. So, jetzt modellieren wir unsere Gemeinschaft noch um, nach dem fünffachen Dienst. Du hast eine evangelistische, du bist der Evangelist. Ja, du hast immer viele beim Kaffeekränzli, du bist der Hirt und, und. Und dann geschieht dieser Unsinn. Und es gibt auch einen ganz gewaltigen Druck, wenn wir dieses verkürzte Verständnis von Gemeinde haben. Viele, viele Gemeinschaften in unserem Land kommen nicht über die 50er-Grenze hinaus. Das ist kein Übel. Ich finde es notabene ein Unsinn, unbedingt eine Megachurch sein zu wollen. Das finde ich nirgends hier. Das finde ich echt nicht in der Bibel. Es geht nicht um Megachurch. Aber wenn wir in diese 50er-Gemeinschaft hinein diese 5 Ämter installieren wollen, kriegen wir ein großes Problem. Diese 5 Ämter bezieht Paulus auf die Gemeinde hier als Beispiel in Ephesus. Und je nachdem, es gibt pessimistische bis optimistische Schätzungen, waren das 20 bis 40.000 Christen. Es war eine Erweckungsbewegung in Ephesus, sonst hätte es nie diesen Aufruhr gegeben, weil die Silberschmiede da ihre Arbeit verloren. Die Leute wollten keine Astarte-Götzen mehr, oder? Es war nicht mehr interessant. Und in diese Stadt hinein, in diese Gemeinde in Ephesus hinein werden diese Ämter gesetzt. Das ist der Leib, das ist die Gemeinde Jesu. Das nimmt so viel Druck weg. Und wir können einander dienen und merken, wir sind ein Teil vom Leib. Wir sind als Gemeinschaft Talgut, CGH, Neues Land, FEG und was da alles ist, auch Landeskirche, die tut sich damit noch etwas schwer, das darf ich sagen, ich bin reformierter Pfarrer. Wir sind Teil des Leibes und total ergänzungsbedürftig, völlig. Und wenn du dich nicht ergänzen lässt, dann bist du mausarm. Und dann steht da in diesem, und dieser Vers hat mich buchstäblich umgehauen, 4,13b, bis wir alle hingelangen zum Vollmaß der Fülle Christi. Zum alle. Du auch, du, so, also dein Nachbar vielleicht nicht, aber du, so bis wir alle hingelangt zum Vollmaß. Und jetzt, versteht ihr, jetzt kann man das auch wieder als Druck verstehen, aber es eröffnet enorme Möglichkeiten. Lasst uns eintreten ins Land der Möglichkeiten. Der himmlischen Möglichkeiten, Reich Gottes eröffnet eine Weite, da ist eine riesige Wiese, da ist ein Reichtum, das ist voller Schätze. Warum begnügen wir uns mit dem Wenigen, was wir haben, wenn so viel noch brach liegt? Bis wir alle hingelangen zum Vollmaß der Fülle Christi. Und wisst ihr was? Wir sind hineingepflanzt in den Leib. Wir sind bereits angeschlossen ans Vollmaß der Fülle. Jetzt musst du einfach noch das Ventil öffnen und es fließen lassen. Da hast du vielleicht neben dir, wo ihr seid als Gemeinschaft, gibt es vielleicht eine andere Gemeinschaft, die haben etwas, was ihr nicht habt. Halleluja. Meistens ärgert es uns. Das müssen wir auch haben, müsst ihr nicht. Sondern wie bringen wir das zusammen? Wie fließt das ineinander? Und das ist weit mehr als Synergien nutzen. Es geht nicht um Synergien nutzen, es geht darum, in den Fluss des Geistes zu kommen. Das ist eine ganz andere Dynamik. Also, Epheser 4 war ich, die Bibel neu lesen müssen wir, um eine neue Perspektive zu erhalten und in dieses Leibdenken hineinzukommen. Und diese Perspektive eben, die erhalten wir mit dem Neulesen. Wir freuen uns, wenn wir erlöst sind, unbedingt hoffentlich. Wir freuen uns, wenn es da heißt, dass die gleiche Kraft in uns wirkt, wie bei der Auferstehung Jesu wirksam war. Wir freuen uns, wenn es heißt, dass Gott weit über unser Bitten und Verstehen hinaus geben kann. Das begeistert uns. Aber jetzt liest das mal im Sinn. Er meint den Leib. Den Leib. Den Leib. Dann freust du dich mega, wenn neben dir jemand gesegnet wird. Du freust dich überschwänglich, wenn eine andere Gemeinschaft am Ort einen Durchbruch erlebt. Du freust dich, weil der Leib Jesu aufblüht. Also, war jemand schon mal krank bei euch? Oder hat sich jemand schon mal in den Finger geschnitten? So, schon mal passiert. So, mir ist es schon mehrmals passiert. Und dann dreht sich doch alles um diese kleine Schnittwunde. Und dann fühlst du dich buchstäblich erlöst, wenn der Schmerz nachlässt. Nur wegen diesem kleinen Ding da. Der ganze Leib ist entspannt, weil der Schmerz nachlässt. Warum sind wir nicht entspannt, wenn es einer Gemeinschaft gut geht? Einem Finger, einem Daumen, einer Hand. Freuen wir uns, der Leib jubelt. Gesundheit kommt, Wiederherstellung kommt, die Kraft nimmt zu. Und ich kann dir eines sagen, wenn es einem Glied besser geht, hat das Auswirkungen auf den ganzen Leib. Wenn eine Gemeinschaft an einem Ort, hier in der Stadt Thun, in unserer Region zum Blühen kommt, das hat einen Einfluss auf den ganzen Leib. Es ist nicht die Gemeinde, der es jetzt gut geht. Es ist, in dieser Gemeinschaft bricht etwas Neues auf. Das ist so wichtig. Wir müssen mit der Leibbrille lesen, dann sehen wir uns als Teil eines Baus. Wir verstehen uns als Wohnung Gottes und dann gibt es dieses Bild von den Hausgenossen und das gebraucht ihr ja relativ stark, wir auch. Wir sind eine Family. Das kann sich je nach biografischer Erfahrung gut anfühlen oder weniger gut. Family. Ich möchte euch übrigens ein geniales Buch, das hat noch der Vater geschrieben von Franz, sein Name ist Johannes. Da möchte ich euch ein Zitat daraus vorlesen. Apostelgeschichte 2,42 schreibt er da, zeigt uns die apostolische Kultur der Urgemeinde. Sie versammelten sich täglich in ihren Häusern, um sich mit der Lehre der Apostel zu befassen, um Gemeinschaft zu pflegen und beisammen zu sein, um das Brot zu brechen und zu beten. Und jetzt wird's provokant. Das ist Zwischensatz. In den meisten Hauskirchen und Kleingruppentreffen ist das heute nicht der Fall. Viele treffen sich in Privathäusern und Wohnungen und tun, was ihnen gefällt, aber sie haben keine Verbindung zu geistlicher Vaterschaft. Ohne eine solche verbindlich gelebte Beziehung bleibt Hauskirche isoliert und abgeschnitten von wahrer apostolisch-prophetischer Gnade, die sie mit dem gesamten Leib Christi verbindet. Es ist ernst. Ich habe gesagt, eine heilige Ehrfurcht hat mich gepackt. Wie leben wir Gemeinde? Wie gehen wir um als Verwalter mit diesem Reichtum? Und ich habe an einer Konferenz bei uns gesagt, jede freie Gruppe, die isoliert sich da irgendwo herumbewegt, da gibt es nur ein Wort dafür, das ist Scheiße. Punkt. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Aber wir müssen uns der Tragweite dessen bewusst sein, was wir tun. Was wir von diesem König aller Könige, von diesem Vater aller Vaterschaft anvertraut gekriegt haben. Das ist nicht einfach ein Spielzeug. Das ist nicht etwas, was ich jetzt nach Gutdünken einfach so tun kann. Das geht nicht auf. Und versteht ihr, es wachsen keine Väter und Mütter heran, wenn sie selber an sich nicht geistliche Elternschaft erleben. Wir sind geprägt, unsere Gesellschaft ist geprägt von einem weisen Geist. Und wenn die Gemeinde Jesu in diesem Europa, mein Blick geht nicht viel weiter, in diesem Europa etwas Gewaltiges tun kann, dann ist es, wieder hineinzuleben, was Elternschaft ist. Wo Söhne und Töchter aufwachsen, in Kraft kommen, wo die in sich gestärkt sind, wo die erkennen, wer sie sind und wer sie nicht sind, wo die sich völlig, ohne immer die Identitätsfrage stellen zu müssen, ergänzen lassen, weil sie merken, ich bin erst dann ganz und mündig, wenn ich in dieser Verbindung mit Jesus lebe. Es gibt ja diesen Unsinn, unsere Gesellschaft meint, du bist als Unmündiger geboren und das Ziel von Mündigkeit ist Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist nicht Mündigkeit. Mündigkeit ist dann erreicht, wenn du erkennst, dass ich nur in Abhängigkeit von Jesus und seinem Leib ganz bin. Stephen Covey, ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt von euch, war vor Jahren einer der bekanntesten Managementberater in den USA, ein Mormone. Die sieben Wege zur Effektivität war ein Buch, das er geschrieben hat. Und da bringt er das auf den Punkt und sagt, daran leidet die westliche Gesellschaft, dass sie Mündigkeit auf halbem Weg abmurkst. Sie verhindert quasi den Menschen im Westen, den Weg ganz zu gehen, indem sie uns vorgaukelt, Ziel ist Unabhängigkeit. Aber da wirst du nie mündig. Mündig wirst du nur in Verbindung. Warum? Weil wir eingepflanzt sind in den Leib. Meinst du, der kleine Finger könne seine Effektivität erreichen, wenn er abgeschnitten ist? Der überlebt nicht lange. Wir haben so viele verkümmerte Menschen, weil sie unabhängig sind. Und vielleicht ist dein Mangel auch Ausdruck, weil noch etwas von dieser Unabhängigkeit mitschwingt. Was ist Gemeinde? Es gibt diesen Spruch, den höre ich etwa, Jesus brachte das Reich Gottes und entstanden ist die Kirche. Und das ist dann ja immer despektierlich gemeint. Eigentlich ging es ja um das Reich Gottes, aber den ganzen Klamauk, den würden wir ja nicht brauchen. Unsinn. Unsinn. Die Gemeinde kannst du nicht trennen von Reich Gottes. Durch die Gemeinde wird Reich Gottes impliziert, installiert. Natürlich meine ich damit nicht die Schlosskirche in Thun oder irgendein Gemeindegebäude, eine Kapelle oder irgendein Programm, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das ist völlig klar, wenn wir von Hausgenossen reden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns zu Hause putzen wir die Toiletten. Macht ihr das auch? Schon. Also ich bin noch froh, wenn ich das dann weiß, im Falle mich jemand einladen würde. So, ja, gut. Und wir hatten mal eine Diskussion, warum muss man am Sonntagmorgen Stühle aufstellen? Das braucht es doch nicht. Warum muss man das organisieren? Sollen doch einfach die kommen, damit anfangen. Dann habe ich gesagt, okay, das wird bei euch zu Hause so sein. Alle erscheinen so um gegen 12 Uhr Mittagszeit und dann fragt man, warum muss man eigentlich kochen? Es gibt schlichtweg Dinge, wenn wir Hausgenossen sind, das gilt es zu organisieren. Wenn die Organisation das Leben ausmacht, dann ist das nicht gut. Aber wenn nicht Ordnungen da sind, dann lebt es sich schlecht. Es lebt sich schlecht. Was ist Gemeinde? Christus ja, unbedingt. Jesus will ich, aber die Gemeinde, das brauche ich nicht. Habe ich schon oft gehört. Das ist, ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist, Autofahren will ich, aber ein Auto brauche ich nicht. Oder ich liebe das Essen, aber Essen tue ich nicht. Oder ich weiß nicht, wie es noch, ich es noch ausdrücken soll. Das geht gar nicht. Ich kann gar nicht sagen, Christus ja, aber die Gemeinde brauche ich nicht. Weil Christus ist die Gemeinde. Wer sich entscheidet, ich habe mein Leben Jesus zu übergeben, hingegeben, abgegeben, gegeben, dann hast du dich einpflanzen lassen in seinen Leib. Ein Ja zu Jesus, so hat Zinzendorf mal gesagt, ist ein Ja zu deinem Erlöser, es ist ein Ja zu seinem Leib und ein Ja zu seinem Auftrag. Und wenn du eines weglässt, hast du nicht Ja gesagt. Es ist so. Es ist kein Sololauf, das gibt es gar nicht, das ist völliger Unsinn, gibt es nicht. Was ist Gemeinde? Wer die Gemeinde sieht, sieht Jesus, weil Jesus die Gemeinde ist. Jesus sagt im Johannesevangelium, wer mich sieht, sieht den Vater. Also Menschen müssen Jesus sehen, damit sie den Vater erkennen können. Und wie können sie Jesus sehen? Wer die Gemeinde sieht, sieht Jesus. Wer die Gemeinde sieht, sieht Jesus. Die Engel sehen das. Unsere Kraftlosigkeit im Bereich von Evangelisation zum Beispiel hat viel damit zu tun, dass wir nicht leibmäßig denken, dass wir nicht mit dieser Perspektive Nachfolge leben, dass wir nicht uns sehen als Teil dieses unerschöpflichen Reichtums des Leibes. Und dann ist etwas vielleicht nur Mickeriges erkennbar, was Leute drumherum sagen, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Aber wenn die Herrlichkeit aufgeht, wenn die Kraft fließt, dann wird da etwas total interessant, anziehend, attraktiv. Wie viel Zeit habe ich noch? Sekunden. Gut, dann werde ich gut landen können. Die Gemeinde ist Zurüstort für die Glieder. Wenn du dich arm fühlst, dann bist du vielleicht nicht angedockt, verstehst du? Wir können uns auch als Gemeinschaft arm fühlen, wenn wir nicht angedockt sind. Im Leib ist Zurüstort. In dieser ämter- und gabenmäßigen Ergänzung, da kommt Kraft hinein. Da entsteht eine Gemeinde mit Autorität, eine Gemeinschaft in Herrlichkeit. Und ich sage es noch einmal, ich bin zutiefst überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, wir gehören zu den ganz Privilegierten in der Weltgeschichte. Wir leben nämlich in einer Zeit, wo diese Brautgemeinde wiederhergestellt wird. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass der apostolisch-prophetische Dienst wieder erwacht. Das sind nicht einfach geniale Menschen, die das entdecken. Das ist ein Wirken des Geistes Gottes und das erfüllt mich auch mit Ehrfurcht. Das berührt mich, da staune ich, da freue ich mich, da werde ich sprachlos. Und eines kann ich euch sagen, wenn die Herrlichkeit von Jesus sichtbar wird, dann sind alle überwältigt. Sichtbar, sie ist schon da. Sie wird noch sichtbarer und alle sind überwältigt. Was ist Gemeinde? Jesus in der Welt. Damit die Welt heimkommen kann ans Herz des Vaters, müssen sie Jesus sehen. Die Gemeinde offenbart Jesus einer verlorenen Welt. Was ist Gemeinde? Sie offenbart den Fürsten und Mächten in den Himmeln die vielfältigen Weisheiten Gottes. Allein diese zwei Dinge müssen uns aufrütteln. Wie sehen wir Gemeinschaft? Wie sehen wir das Miteinander? Als innerhalb einer Gemeinschaft, innerhalb des Leibes, wie denken wir über andere? Wie reden wir über andere? Suchen wir die Ergänzung? Sind wir offen dafür? Verstehen wir uns als Teil dieses einen Leibes Jesu? Und dann ist es dieser Ort und es gibt keinen anderen, wo du ins Vollmaß der Fülle Christi kommst, als Gemeinschaft und als Einzelperson. Ins Vollmaß der Fülle Christi. Das ganze Leben, das in Jesus schlägt, pulsiert, pulsiert in dir. Du bist total erfüllt von Hoffnung, von Freude, von Zuversicht. Wenn wir aus dieser Perspektive die Bibel lesen, ich habe bei Epheser 4 aufgehört, frage ich mich, wie lesen sich dann die Verse in Epheser 6, wo es um die Waffenrüstung geht? Hat das Paulus jetzt den Einzelnen geschrieben oder ist immer noch die Gemeinde Adressat? Ich finde, wir reduzieren das eben auch einfach auf uns allein, diesen Panzer der Gerechtigkeit, diesen Gürtel der Wahrheit, dieses Schwert des Wortes, diesen Helm des Heils. Aber jetzt überleg dir mal, wenn Paulus die Gemeinde in Ephesus meint, dann hat das eine ganz andere Dimension. Dann heißt das in dieser Gemeinschaft, wenn diese Gemeinschaft gewappnet ist mit der Waffenrüstung Gottes, hat jeder Einzelne da drin Schutz. Und das ist ein Punkt, der mich sehr beschäftigt. Ich finde, wir sind immer wieder schutzlos. Auch deshalb, und da werde ich auch wiederum provokativ, weil Einzelne meinen, ich bin gerufen, dort auf diesen Hügel zu gehen, zusammen mit zwei, drei ganz Gesalbten, was ja die Gemeindeleitung nie verstehen wird, weil sie zu wenig gesalbt sind. Und ich werde dort jetzt den Fürsten über diese Region gebieten. Wir erahnen nicht, was da ausgelöst wird. Da tut sich wie ein Tor auf, Da begeben sich Leute ohne Mandat. Sie haben vielleicht etwas erkannt, aber das heißt noch nicht, dass sie das Mandat haben. Wenn du prophetisch begabt bist, dann schenkt dir Gott etwas, aber das heißt noch nicht, dass du das Mandat hast, das zu tun. Die Aufgabe des Propheten ist, das dem Adressaten weiterzusagen, den Gott ihm gezeigt hat, aber es nicht selber zu tun. Wir reizen den Feind durch Sololäufe. Dann sind wir erstaunt, warum in Gemeinschaften gewisse Krankheiten zum Beispiel sich häufen. Was mich sehr beschäftigt bis heute ist, alle, die stark in einem Heilungsdienst sind oder waren in unserer Region, sind entweder gestorben, und zwar nicht eines natürlichen Todes, sondern völlig dahingerafft innerhalb kürzester Zeit, oder schwer krank. Das muss uns zu denken geben. Und das hat nichts damit zu tun, dass sich ein Walter Bernhard oder ein Michael Hermann geirrt hätten. Das hat etwas damit zu tun, dass der Leib Jesu nicht in Kraft ist. Das finde ich ganz wichtig. Lest die Bibel mit dieser Perspektive. Also zusammenfassend am Schluss nochmal. Wir müssen das Wort neu lesen mit einer apostolisch-prophetischen Brille. Das da ist eine Brille aus der Landi für 1,90 Franken kostet. So. Also das meine ich nicht, aber ich ziehe diese an. Leg mal Brillen ab. Wir sind uns oft nicht bewusst, wie geprägt wir sind. Wir sind Kinder unserer Zeit. Auch wenn du fromm aufgewachsen bist, bist du Kind deiner Zeit. Und eines meiner häufigsten Gebete ist, schenke mir Gott einen wachen Geist. Einen wachen Geist. Brillengläser putzen, erleuchtete Herzensaugen, damit ich erkenne. Weil mit meiner Prägung, auch mit meinen 7 Jahren Uni, erkenne ich das nicht. Du vielleicht schon, du warst der bessere Student als ich. So. Aber das schnall ich nicht. Lest das Wort neu. Immer wieder neu. Und dann werden wir Buße tun. Und es ist auch eine Zeit der Buße angesagt. Und Buße meine ich nicht im Sinn von, jetzt muss ich bezahlen, sondern mir eingestehen, ich habe mich geirrt. Es tut mir leid. Und ich richte mich neu aus nach dem, was ich jetzt erkannt habe. Diese Neuausrichtung ist Buße. Es braucht eine Neuausrichtung im Volk Gottes, wenn es denn in Kraft kommen soll. Wenn denn Jesu Herrlichkeit aufgehen soll. Wenn wir uns wirklich nach Erweckung sehnen. Ich glaube es manchmal den Leuten nicht, wenn ich zuhöre. Wenn da gebetet wird, dass so und so viele zum Glauben kommen. Und dann sehe ich, wie Christsein gelebt wird, und dann sage ich, ich glaube es euch nicht. Ich glaube es nicht, dass ihr das ernst meint. Wir müssen Buße tun. Und wenn wir Buße tun, dann werden wir uns positionieren lassen. Und ich finde, das ist ein Punkt, das ist so ein Kairos-Moment. Ich erlebe, wie in verschiedenen Gemeinschaften und Netzwerken diese Thematik plötzlich hochaktuell ist. Nicht ich wähle meinen Platz, sondern wenn ich dieses Bild vom Leib habe, dann merke ich, Gott pflanzt mich ein. 1. Korinther 12, 18. Jedes Glied ist im Leib eingepflanzt, wie es ihm gefällt. Das ist dieser Vers, womit ich immer Leute, die neu bei uns in der Gemeinschaft auftauchen und sagen, ich suche eine Gemeinde. dann konfrontiere ich sie immer mit diesem Vers. Wo will Gott dich einpflanzen? Das ist die Frage, mit der du dich beschäftigen musst. Nicht, hat es hier die tollere Kinderarbeit als dort? Habt ihr eine Jungschar? Der Worship, der war ja noch schön, aber die Predigt, gehe ich lieber dort. Und zwischendurch komme ich zu euch, damit ich den Worship genießen kann. Das ist, was ist das für ein Theater? Was hat das mit Verwalterschaft zu tun? Da kann ich nur noch heulen. Das ist sowas von respektlos gegenüber diesem Leib, dieser Kostbarkeit, diesem Schatz. Du bist eingepflanzt. Es gibt absolut nichts, du findest keine Stelle in der Bibel, wo einer ein Mandat gewählt hat. Keines. Es ist immer Gott, der einsetzt. Gott setzt ein. Auch Epheser 4, diese Ämter, diese fünf Ämter. Gott hat eingesetzt in die Gemeinde, aber Gott hat eingesetzt. Wie oft habe ich schon, bin ich Leuten begegnet, die sagen, ich habe einen apostolischen Ruf. Schön und gut. Woher hast du den? Weil das muss ich ja auch bestätigen, wie alles andere auch, notabene. Gott setzt ein und der Leib macht mit, wenn Gott einsetzt, das kann ich euch sagen. Das ist kein Sololauf, ich kann für mich kein Mandat beanspruchen, wenn die Glieder darum das nicht aufnehmen und wenn nicht Leben hineinkommt und was aufbricht. Wir müssen uns positionieren lassen. Und dann werden wir begeistert sein vom unendlichen Reichtum des Leibes. Das Perfide am Geist, ich sage dem bewusst so, des Individualismus ist, dass der uns vorgaukelt, du kommst zu kurz, wenn du das machst. Du bist beschissen. Du musst für dich schauen. Also jetzt nimm deinen Platz ein und lass dir das ja nicht nehmen, sonst bist du beschissen. Schon wieder scheiße, oder? Und das Gegenteil ist der Fall. Du wirst reich geschenkt, beschenkt. Und. Die Herrlichkeit, und um das geht es ja, die Herrlichkeit Jesu wird in einem noch nie dagewesenen Ausmaß über unsere Nation erstrahlen. Die Herrlichkeit Jesu. Menschen werden berührt sein. Ihre Herzen werden aufgehen für das Evangelium vom Reich. Sie werden den Vater erkennen, weil sie endlich Jesus gesehen haben. Amen. Amen.